Guten Morgen. Mann, seht ihr alle gut aus. Ihr hattet doch noch gar keinen Urlaub, oder? Kommt noch. Ja, ich war auch ein paar Tage unterwegs diese Woche, deswegen bin ich auch hier, weil ich direkt gerade aus Holland komme. Und interessante Woche, wenn der Thomas so betet, so die Sonne und die Kräfte und so. Habe meinen ersten Tornado mal erleben dürfen letzte Woche. Ich sag euch, das ist schon krass. Das ist schon krass. Und ich befürchte mal, wir müssen uns auf diese Dinge einstellen, auch in Europa. Das kommt, klimatische Veränderungen. Den Grund kennen wir. Ich verschone euch mal ausnahmsweise mit politischen Reden. Aber es ist wirklich schon ein Hammer, ne? Wenn du Boote durch die Luft fliegen siehst, ja, Wohnwagen einer 10 Meter von dem Platz, wo er stand, hat wie ein Schuhkarton zerrissen. Und du bist da in deinem kleinen Wohnwagen. Es wird sehr laut hier vorne. Ich habe Gott sei Dank so Richtung Sturm geparkt und nicht Breitseite. Ne? Und meinst damit, deinen 90 Kilo auf die richtige Seite gehen zu müssen. Und wenn du dann diese Boote durch die Luft fliegen siehst, dann merkst du, also, wie lächerlich das ist. Wenn er dich hat, dann hat er dich. Ne? 2 Minuten und dann guckst du raus und ein Bild der Verwüstung. 2 Minuten hast es. Unglaublich. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Ihr seid gerade kreativ, ne? Ein bisschen, es wird immer lauter hier vorne. Und ja, Gott sei Dank war kein Wochenende, war kaum jemand auf dem Platz, keine Kinder oder so, sonst hätte es echt Tote gegeben. Ich bin Gott echt dankbar, ne? So, diese Gewalten, alles das, was Gott geschafft hat, auch die Ozonschicht hat er geschaffen, er hat uns die Wahnsinnssonne geschenkt, hat uns aber auch eine Ozonschicht geschenkt, damit das alles so richtig schön im Verhältnis ist. Naja, wir haben das jetzt alles so progressiv kaputt gekriegt und hoffe, wir kriegen irgendwann nochmal die Kurve zu merken, dass das so nicht geht und dass wir Menschen von Gott einen Auftrag haben, die Schöpfung zu bewahren und zu behüten und Verantwortung dafür zu übernehmen und nicht sie auszubeuten und kaputt zu machen. Und für unsere Kinder und Enkel unserer Enkel diesen Schaden anzurichten. Ich glaube, das ist auch was, wofür wir beten dürfen als Christen, oder? Ich finde manchmal beim Thema Umweltschutz sind wir Christen sehr desinteressiert. So, ne? Wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde und so. Und ne? Geht ja noch ein Moment und Jesus kommt ja bald wieder und so. Und so sehr da ja auch alles, was dran ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass diese Erde etwas ganz Kostbares ist, etwas ganz Geniales ist, etwas Heiliges ist, das Gott geschaffen hat für uns, den Menschen. Ein Riesengeschenk. Und dass wir mit dafür kämpfen und beten und glauben und unseren Beitrag bringen, das nicht zu veruntreuen. Ne? Dass es so nicht weitergeht. Also ich sage dir, wenn du in so einem kleinen Wohnwagen bist und der Hurricane bläst und du siehst, du fühlst dich so diese 2 Minuten wie ein Staubkorn im Universum so groß, ob dieser Gewalt. Und ich meine, das war ja nun wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was man in den Vereinigten Staaten und auf den Inseln sieht, war das ja ein Baby-Hurricane, schätze ich mal. Ne? Aber glaub mir, es hat gereicht. Also so, das war mein Hurricane fürs Leben, habe ich so den Herrn gebeten. Ich muss eigentlich nicht noch einen sehen. Ne? War mal so ganz interessant, weil der Himmel vorher, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, was da abgeht. Ne? Wir stehen da noch draußen und machen Bilder und machen Witze und so weiter. Wir wussten ja noch gar nicht, was uns zukommt. Ne? Und dann 3 Minuten später brach die Hölle los. Naja, haben es alle überlebt. Nur ein bisschen Sachschaden, das geht. Wollen wir uns über den Jakobus unterhalten? Unseren großen Apostel im Neuen Testament, den Hauptpastor der Gemeinde in Jerusalem, den leiblichen Bruder unseres Herrn Jesus, leiblichen Halbbruder unseres Herrn Jesus. Jakobus 3, die Verse 1 bis 12 ist heute unser Text. Mal ein längerer Text, aber der gehört irgendwie so zusammen, den mochte ich nicht auseinanderreißen. Jakobus 3, 1 bis 12. Und heute geht's um das Thema über das Reden, was wir da so reden mit unserem Mund, was da so rauskommt, das beschäftigt den Jakobus und er schreibt hier Folgendes. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisset, dass wir ein strengeres Urteil empfangen. Denn wir fehlen alle viel. Wenn aber jemand in der Rede nicht fehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so raue Winde sie auch treiben mögen, werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die feste Hand des Steuermanns es haben will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Sie ist ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Familienkreis in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Natur der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird gezähmt und ist gezähmt worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Munde geht Loben und Fluchen hervor. Es soll, meine Brüder, nicht so sein. Sprudelt auch aus einer Quelle, aus demselben Loch zugleich Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine salzige Quelle kein süßes Wasser geben. Der Kontext dieser Verse legt nahe, dass es in der Gemeinde, an die Jakobus schreibt, ein Wettstreit entbrannt ist. Und zwar ein Wettstreit um die Kanzel. In meiner Kindheit, ich bin ja so im Freikirchlichen groß geworden, meine Kindheit habe ich in einer Baptistengemeinde verbracht. Und da war das so eine große Ehre, wenn man mal predigen durfte. Es gab so den Predigtausschuss und wenn man dann einige Jahre im Glauben war, da wurde man vielleicht mal angesprochen und so. Und es gab dann auch Leute, die meinten, sie sollten doch mal öfter. Und dann sah dieser Ausschuss das nicht so. Und ich weiß, dass es manchmal zu Unmut geführt hat. Das habe ich so abgespeichert in meiner Kindheit. Viele würden gerne auch mal predigen. Und hier in dieser Gemeinde mag es auch so gewesen sein, dass geradezu ein Wettstreit entbrannt ist um die Kanzel, vielleicht um das Image oder die Ehre, die damit einhergeht, vielleicht um das Vornestehen, keine Ahnung. Und Jakobus sagt, wer mit den Worten dient, dessen Worte werden auch kritischer beurteilt. Er sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Ja? Er will doch nicht dagegen entmutigen, dass Menschen, die eine Lehrbegabung haben, der auch nachgehen. Das wäre ein schreckliches Missverständnis. Nein, es ist eine schöne Aufgabe, das Wort Gottes zu lehren, ob im Hauskreis oder in der Gemeinde oder so. Er sagt aber, denkt doch nicht als Gemeinde, das ist das Nonplusultra, das ist der große Dienst, das muss man machen. Er sagt, es ist was damit verbunden, wir werden kritischer beurteilt. Und nicht nur das, was auf der Kanzel gesprochen wird, muss stimmen, das ist, was Jakobus so sagt, sondern die ganze Rede muss stimmen, auch das, was wir zu Hause reden, auch das, was wir im Auto reden. Auch das, was wir auf der Arbeit reden. All das muss mit in das Paket. Es geht nicht nur um die polierte Rede von der Kanzel, sondern es geht darum, dass das ganze Reden im Leben eines Lehrers und natürlich im Leben jedes Gotteskindes stimmen sollte. Dafür sollten wir kämpfen, dafür sollten wir uns einsetzen. Und Jakobus gebraucht ein paar echte Superlative hier. Also er benutzt Bilder, das kann er ja sehr gut, die sind so gewaltig. Um uns zu sagen, Worte haben die Kraft zu steuern. Worte sind Steuerungselemente. Und er vergleicht das mit einem Zaum bei einem Pferd, womit das Pferd gesteuert wird. Und dann vergleicht er es mit dem Ruder eines Bootes. Was für ein Gedanke. Und Jakobus, ihr habt es ja gerade gehört, er sagt, so groß die Boote auch sein mögen. Habt ihr mal so einen richtigen Luxuskreuzer gesehen, mal irgendwo in Norddeutschland angelegt oder so, wenn diese Riesenviecher da reinkommen? Ein Riesenpott und ein noch viel größerer Ozean mit noch viel größeren Wellen und Gewalten und was. Und Jakobus sagt, es wird gelenkt, wohin das kleine Ruder es haben will. In der Hand des Steuermanns. Ja? Diese riesigen Gewalten, diese riesigen Dimensionen gehen genau dahin, wie das Ruder gestellt ist. Und er vergleicht halt diese Funktion des Ruders oder des Zaumzeuges mit dem Mund. Worte haben die Kraft zu steuern. Menschen, die die Bibel nicht kennen und auch manchmal Menschen, die die Bibel kennen, unterschätzen die enorme Macht von Worten. Worte haben Kriege ausgelöst. Worte haben in den Wahn, in den Selbstmord getrieben. Worte haben Leben zerstört. Worte sind eine ungeheuerliche Macht. Gott sprach am Anfang und es ward, und das gibt uns eine Ahnung. Ich meine, wir sind nicht Gott und wir sind eine gefallene Schöpfung, aber es gibt uns eine Ahnung, was ein Wort gesprochen in Autorität, wie es ein ganzes Universum steuern kann mit seinen Worten. Worte haben eine ungeheuerliche Macht, und deshalb ist es nicht egal, was wir sagen. Deshalb brauchen wir eine Mundhygiene, die weit über das Dentale hinausgeht. Eine Mundhygiene, die sich mit dem beschäftigt, was wir da sagen, was denn da rauskommt, und das Denken aufgeben, vielleicht ist das heute Morgen etwas, was du mitnimmst aus diesem Gottesdienst, das Denken aufgeben, ja meine Güte, ich habe das doch nur gesagt, ja du hast es gesagt. Und ausgesprochene Worte können eine ganz, ganz enorme Kraft haben zu steuern. Und das ist der Grund, warum Jakobus ja sehr engagiert wie immer über dieses Thema lehrt und auch wir uns mal damit beschäftigen sollten. Wir sollten wissen, dass wir auf unsere Worte achten müssen. Sprüche 18, Vers 20 und 21, dort heißt es, an der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Am Ertrag seiner Lippen isst er sich satt. Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, ist ihre Frucht. Ja? Also auch da diese hebräische Weisheit, die Jakobus ja quasi aufgreift im Neuen Testament, dass gesagt wird, Worte sind nicht egal. Worte haben Macht zu steuern. Wenn man zum Beispiel undifferenziert Negatives über sich und andere ausspricht. Ich will aber so vorsichtig sein beim anderen, aber auch bei mir selbst. Ihr lieben Eltern und bei unseren Kindern, wir sollten so vorsichtig sein. Wir sollten diese Immer-Sätze zum Beispiel, ne? Das kann man sich ja abgewöhnen. Ne? Du machst das immer so. Ja, es ist gelogen. Keiner macht immer irgendwas so. Ja, und wenn ihr nicht wollt, dass sie übertreiben, dann könnt ihr ja auch mal damit anfangen, das aufzuhören. All diese Worte, die Leute auf Rollen festlegen. Ja? Ach, du bist immer so ungeschickt. Ja? Ihr Lieben, glaubt mir und glaubt Jakobus, glaubt der Heiligen Schrift, es sind nicht einfach nur Worte. Man kann sich hinterher entschuldigen und das ist gut. Und doch ist eine Saat oft gesät, die oft sehr, sehr schwer rauskommt. Ja? Ach, du stehst immer im Weg. Musst du immer im Weg rumstehen? Ja? Ihr müsst mal Leute beobachten. Ich meine heute, ich könnte das sehen. Im Supermarkt oder so. Es gibt Leute, die haben fast eine Phobie davor, im Weg zu stehen. Ne? Die hätten am liebsten hinten Augen und so. Immer ganz, ganz hektisch. Und es gibt andere Leute, die schieben da ihren Wagen. Ja, ich will vorbei. Ich bin meistens ein bisschen eiliger. Ja, von rechts nach links. Und ja, und die sagen sich, ich habe doch keine Augen hinten. Ne? Und es gibt andere, wo der Kopf die ganze Zeit so drrr, ne? Bloß nicht im Weg rumstehen. Ein ganzes Leben kann beeinflusst werden durch, du stehst immer im Weg rum. Ja? Oder du bist so dumm. Oder du bist hässlich. Oder du taugst nicht. Oder du bist ungeschickt. Ja? Es ist so wichtig, dass wir nicht undifferenziert über solche Dinge reden. Ich glaube auch Sätze wie, ja, mir passiert ja sowas immer. Ist ja klar, dass mir das wieder passiert. Mir passiert ja sowas immer. Es ist A, nicht wahr. Dir passiert sowas nicht immer. Es ist ein Beleg dafür, dass du ganz schön in der Opferrolle steckst und ganz schön im Selbstmitleid versinkst, ja, weil dein Aufmerksamkeitsfilter scheint eben nur diese Momente wahrzunehmen, wo dir sowas passiert, und das nennst du dann immer. Aber es führt dich in die Undankbarkeit, es führt dich in die Rebellion. Worte haben Macht. Dinge, die wir aussprechen, dafür möchte ich sensibilisieren. Sie sind nicht egal. Ich mag auch nicht so sehr, wenn Leute sagen, ach, ich, so erstes Kribbeln, ich kriege eine dicke Grippe, ich kriege ja immer jede Grippe, alles, ja. Ich will das nicht ins Abergläubische ziehen, da sage ich auch gleich was zu. Aber ich denke schon, es ist gut, wenn wir positiv reden, oder? Es ist gut, wenn wir was Positives aussprechen und nicht, wenn wir alles Negative auf uns beziehen, was wir immer können. Ich lerne das nie. Schätzelein, sag das nicht. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Sein Geist wohnt in dir. Du wirst überrascht sein, was du alles lernen kannst, wenn du mal aufhörst, so böse über dich zu reden und so gemein zu dir zu sein. Da kann ich mich ja direkt aufhängen. Ja, bei meinem Glück wird ja wieder alles solche Sachen, die uns festlegen. Und das tun wir mit uns selbst und das tun wir oft mit anderen Menschen. Und oftmals, weil wir gar nicht verstehen, welche Kraft Worte haben. Das positive Reden, das Wort Gottes auszusprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, das sind gute Bekenntnisse, die haben Macht, die steuern etwas in unserem Leben. Ich sage doch nicht immer, dass die ganze Welt sich nach deinem Bekenntnis dann anschließend richtet und dass dir alle Arbeitslosigkeit und alle Probleme im Leben erspart bleiben, wenn du nur das Richtige vorher sagst. Das ist ja Quatsch, sagt ja keiner. Aber es macht was mit dir. Es macht was mit dir und mit deinen Möglichkeiten, auf Situationen zu reagieren und ein Sieger zu sein, selbst in Situationen, die schwierig sind, durch die ja viele Menschen auch hindurch müssen. Es gibt so diesen Aberglauben vor einigen Jahren, der ist Gott sei Dank ziemlich ausgestorben. Da durfte man nicht mal mehr sagen, oh du, ich habe eine Grippe. Da sagte schon einer, nein, sag nicht, ich habe eine Grippe. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ein schlechtes Bekenntnis. Sag lieber, ich krieg gerade eine Heilung. Ne? Oder so. Gab es dann diverse Vorschläge. Das ist natürlich dann grenzwertig zum Aberglauben. Jakobus ist da ziemlich cool. In Kapitel 5 sagt er, ist jemand unter euch krank? Und es gäbe bestimmt den einen oder anderen Charismatiker, der sich heute auf ihn stürzen würde und sagen würde, das kannst du doch nicht bekennen, da ist doch keiner krank. Die kriegen alle gerade eine Heilung und so. Gut, müssen wir nicht, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wollen wir nicht ins Extreme ziehen. Aber wir wollen auch die Wahrheit nicht aufgeben. Wisst ihr, der schlauste Trick des Teufels ist ja immer, dass erst eine Wahrheit ins Extreme gezogen wird, fast ins Lächerliche, um sie anschließend vergessen zu lassen. Dass sie ganz verschwindet. Das ist ein ganz, ganz übler, gemeiner Trick. Ja, da wird so richtig extrem eine Sache gelehrt und dann scheitert man auch damit und es werden Gegenbücher und man merkt allmählich, nee, so kann das auch nicht sein und so. Und dann wird das ganze Ding fallen gelassen. Das ist eine Schliche des Teufels. Ja, gerade nach den Extremen müssen wir uns diesen Themen nochmal stellen und mal fragen, so, jetzt wollen wir mal voller Nüchternkeit und voller Heiligen Geistes und ganz positiv an die Schrift herantreten und schauen, was war denn da wirklich dran? Ja, was war denn da wirklich dran, sodass wir dann nicht das Baby mit dem Bad ausschütten. Ja, der Jakobus beschreibt es hier sehr dramatisch. Worte haben die Kraft zu zerstören, wie Feuer. Worte haben Zerstörungskraft. Gottes Wort hat eine Schöpfungskraft. Aber in dieser gefallenen Schöpfung, wenn wir nicht auf den Wegen Jesu wandeln, wenn wir da nicht was für tun, dann können Worte auch eine enorme Zerstörungskraft haben. Und Jakobus gibt ein paar Beispiele. Ja, zum Beispiel zornige Worte, Jakobus 1, 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wollen wir das mal zusammen sagen, das ist ein guter Merksatz. Denn des Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das war so dieses geübt, jetzt machen wir es mal richtig. Denn des Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das muss man sich mal ganz, ganz tief einprägen, vor allen Dingen im Straßenverkehr. So manches Mal möchte ich da rausspringen aus meinem Auto und Gottes Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Durfte aber inzwischen lernen, dass mein Zorn nicht Gott zur Gerechtigkeit verhilft. Ist doch interessant. Zornige Worte, wir sollen schnell zum Hören sein. Ja, ich weiß, wie man schnell redet, aber wie hört man denn schnell? Ist ja auch eine interessante Redewendung. Ne? Gemeint ist natürlich, wir sollen intensiv hören. Wir sollen lernen, richtig zuzuhören. Und wenn wir richtig lernen, zuzuhören, dann kriegen wir auch nicht immer alles in den falschen Hals und dann werden wir auch nicht so schnell zornig. Ja. Mal richtig zuhören, was der andere zu sagen hat. Und bevor in Betriebnahme des Mundwerks, Gehirn anschalten. Ja? Langsam zum Reden, abwägen, was sage ich da? Tue ich hier weh? Bin ich hier fair? Dass ich nicht zerstöre mit meinen Worten. Und langsam zum Zorn. Zornige Worte, Worte im Zorn ausgesprochen, können manchmal so ein Fluch sein für Menschen. Ich sage es noch einmal, weil ich das von Herzen glaube, gerade für Kinder. Gerade für Kinder. Manchmal vergessen wir, was wir da gesagt haben. Ja? Und so eine kleine Seele, die nimmt dieses Ding mit. Und wenn wir noch dran denken, ist es sehr gut, wenn wir es mit ihnen nochmal durchgehen und sagen, das ist nicht so wahr, dass wir sie lösen von Dingen, die wir im Zorn aussprechen über Menschen. Eine ganz wichtige Sache. Zweites Beispiel, was der Jakobus uns anbietet, sind negative, richtende Worte. Negative und richtende Worte übereinander. Jakobus 4,11. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer einen Bruder verleumdet oder seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Auch wieder typisch Jakobus. Ja? Reden wir nicht böse übereinander. Ja, reden wir nicht böse übereinander. Hinter dem Rücken des Bruders, hinter der Schwester zu reden. Manches Mal fehlt uns da so ein bisschen die Sensibilität zu wissen, hey, es ist nicht in Ordnung, negativ zu reden. Es ist nicht in Ordnung, zu richten. Wir müssen nicht alles beurteilen. Und da, wo wir negativ über Christen sprechen, in ihrer Abwesenheit, ihr Lieben, da geschieht Sünde. Da sind wir Richter des Gesetzes, sagt Jakobus. Da sind wir nicht Täter der guten Dinge, sondern wir sind Richter. Das sind Menschen, die Jesus liebt. Das sind Menschen, für die er gestorben ist. Und da, wo wir negativ übereinander reden, da glaube ich, dass es auch Jesus echt wehtut. Eine berechtigte Frage wäre natürlich an der Stelle, aber Uwe, wo hört denn gesundes Beurteilen auf? Ja, denn die Bibel lehrt ja auf der anderen Seite auch nicht, richtet einander nicht, was der macht, geht dich gar nichts an, sondern sie sagt, ermahnt einander, ermuntert einander. Ja, lehrt uns, in das Leben des anderen zu sprechen. Ja, und dazu muss ich ja schon irgendwie etwas beurteilen. Ne? Und die Frage ist ja, wo hört jetzt ein gesundes Beurteilen auf des anderen, zum Beispiel um ihn zu ermahnen? Und wo fängt das Richten an? Da muss ja irgendwo eine Grenze geben. Ne? Da gibt es bestimmt manche Antwort drauf. Die mir so als erstes in den Sinn kommt und die ich auch für zentral halte, ist, richten bedeutet immer, den anderen auf seine Fehler und Schwächen zu reduzieren. Und das ist ein typisches Werk des Teufels, das ist seine Handschrift. Jesus ist im Himmel und was macht er da? Was tut Jesus im Himmel? Wer weiß das? Fürsprechen, klar. Er ist ein Fürbitter, das heißt, er spricht für dich. Ja? Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Ich meine, der Vater ist ja nie Mensch geworden und doch sind sie eins. Ist ja alles so ein bisschen schwer zu verstehen für uns. Aber ich stelle mir so vor, dass du gerade einen ganz schwachen Tag hast und dass Jesus sich zum Vater sagt, oh, das muss ich dir mal erklären. Du hast ja keine Ahnung, was das ist, wenn man um 5 Uhr morgens raus muss und mit solchen Kopfschmerzen und so. Da kann man sich schon mal im Turm vergreifen. Das wird ihm bestimmt auch gleich leid tun. Er wird Buße tun. Und ja, er ist der Fürsprecher. Er spricht immer für dich. Er spricht immer für dich. Er ist dein Anwalt, er ist auf deiner Seite. Er haut dich nicht in die Pfanne, er wechselt nicht die Seite. Aber es gibt noch eine Stimme, die des Teufels. Und wie wird der genannt in Offenbarung? Der Verkläger der Brüder. Der Verkläger, er verklagt dich, wo er eine Chance kriegt. Er redet dich schlecht, wo er eine Chance kriegt. So, und diese beiden Stimmen gibt's. Und ich glaube, wir haben doch keine Probleme zu identifizieren, zu wem wir gehören, oder? Wir gehören zu Jesus, dem Fürbitter. Und wir dürfen durch seine Kraft zu Menschen werden, die für andere sprechen. Nein, das ist kein Tornado. Hä? Für den Vogel sprechen, ja. Ich habe mir das so vorgenommen in meinem Leben und lebe da auch eine Disziplin, wo ich reflektiere, was habe ich denn da gesagt, und es halt's ja auch nicht immer durch. Manchmal wird man auch mit reingerissen und macht dann mal seiner Seele vielleicht über jemand Luft an der ganz falschen Stelle, und dann tut mir das immer sehr leid, und ich möchte da einen Lebensstil von ertappen und austrainieren. Man kann sich etwas antrainieren, man kann auch etwas austrainieren. Weiterverfolgen. Ich möchte, wenn böse über jemand gesprochen wird, der nicht dabei ist, grundsätzlich ein Fürsprecher sein und sagen, ja, hört mal, aber ist doch ein ganz feiner Mensch. Und, außerdem ist er ja gar nicht hier und wer weiß, ob es da eine zweite Seite zu gibt und so weiter. Ich würde uns dafür alle sensibilisieren wollen, dass wir wirklich in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Nachbarschaft, dass wir nicht zu denen gehören, die negativ über andere Menschen sprechen. In deren Abwesenheit. Ja? Sondern dass wir die sind, die immer verteidigen. Die immer sagen, ja, aber gibt es wahrscheinlich eine andere Seite zu. Die versuchen das zu sehen. Und der Teufel, weißt du, der versucht dich auf deine Schwächen zu reduzieren. Und das ist dieses teuflische, üble Richten. Und manchmal, gerade wenn wir noch unheil sind, was unsere eigenen Selbstwertgefühle angeht, ne, gehen wir auch so mit Menschen um. Ja? Ich bin manchmal schockiert, Wenn Christen böse Dinge über andere sagen, auf den komme ich gar nicht klar, dann frage ich normalerweise, Wie? Auf den kommst du gar nicht klar. Ist doch dein Bruder. Warum denn nicht? Ja, nee, der kommt so komisch rüber. Hat er dich gehauen? Dich bestohlen? Dich beschimpft? Nee, das nicht. Der kommt irgendwie so komisch rüber. Du, hilf mir doch mal zu verstehen, was du sagst. Was heißt denn, der kommt irgendwie so komisch rüber? Du redest gerade böse über einen Menschen und du sagst eigentlich gar nichts. Ja, so Sonntagmorgen begrüßt er alle und geht an mir vorbei. Kommt so arrogant rüber. Schau mal, das ist Verleumdung übelster Sorte, weil eigentlich hat er gar nichts getan. Der hat vielleicht gerade nicht in deine Richtung geguckt oder hat drei Leute begrüßt und musste auf einmal dringend aufs Klo und ist abgebogen und wieder raus. Und da ist eigentlich gar nichts passiert. Schätzelein, du hast ein Problem. Der hat dir nichts getan. Und so dürfen wir nicht über Menschen reden. Generell, der kommt so rüber. Und das ist nur eine Reflexion deiner eigenen Minderwertigkeit. Ja? Wenn du mir sagen kannst, du, der kommt hier rein und beleidigt mich. Ja, das ist ja was, darüber können wir reden. Das können wir klären. Das geht ja auch nicht. Ne? Aber so viel Negatives wird geredet, da ist gar nichts passiert. Einfach wie Leute rüberkommen und wirken und so. Und ich wünschte mir, dass wir zu Menschen würden, und ich glaube, wir sind ja auf einem guten Weg, wir sind ja Jesus-Nachfolger, die einfach absolute Menschenliebhaber sind und die es nicht ertragen, wenn Menschen in den Schmutz getreten werden, die es nicht ertragen, wenn Leute verleumdet werden und egal in der Nachbarschaft oder so, wenn sie wieder tuscheln über, wenn sie uns damit reinziehen wollen, werden sie bald aufgeben, dann wissen sie eins, wir werden die Seite des anderen ergreifen und sagen, ja, aber Augenblick mal, das muss man auch mal, ne? Relativierend und so weiter, wir lieben Menschen. Und wir wissen, dass Worte Macht haben und negative und richtende Worte sind nicht gut. Lieber sein wie Gott. Der Teufel reduziert dich auf deine Sünde. Der hat nichts Gutes über dich zu sagen. Der rechnet gar nicht mit, wann du mal was Gutes gemacht hast. Vergisst er konsequent. Aber er vergisst keine deiner Sünden. Und Gott, er vergibt dir alle deine Sünden. Und deine gute Werke, sagt die Bibel, wird niemals vergessen werden. Es ist genau das Gegenteil. Ist doch irgendwie entspannter, oder? Ich finde Gott so cool. Ich finde Jesus so cool. Und so möchte ich auch sein. Das ist meine Entscheidung. Mit allen Schwächen und allem, wo man dann mal holpert und wieder neu aufstehen muss und sich das vornehmen muss. Aber ich möchte auch so sein. Ich möchte jemand sein, der konsequent Menschen liebt und der das nicht erträgt. Der konsequent die Fehler vergibt und konsequent auf das Gute schaut. Ich habe es ja bei der letzten Predigt, ich wiederhole das so gerne hier in Jakobus 2. Ist nicht auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist der Glaube ohne Werke tot. Jakobus, der Gerechte, nimmt einen Mensch als Beispiel dafür, dass der lebendige Glaube auch Werke hat, die Prostituierte ist. Eine Stadt, die dem Untergang geweiht ist, weil sie so heidnisch und so böse und so dämonisch und so schrecklich ist. Diese Stadt soll zerstört werden. Und von dieser Stadt die Prostituierte. Also von der untersten Schublade nochmal die unterste Schublade. Die einmal das Richtige getan hat, wird auf ihre eine gute Tat reduziert von Jakobus und gesagt, schaut mal, geglaubt und Werk, prima. Und wer mal in seine Bibel hineinschaut und ein bisschen forscht, der wird merken, sie wurde eine Mutter im Jesus-Stammbaum. Eine Urmutter des Messias. Ist das nicht ein Hammer? Eine Prostituierte aus Jericho, im Stammbaum unseres Herrn. Warum? Weil Gott die Sünde konsequent vergibt, aber kein gutes Werk jemals vergisst. Und davon wollen wir uns anstecken lassen. Sag doch mal Amen. Ich bettel doch gar nicht so oft. Drittens, aus dem Jakobusbrief Beispiele für schlechte Rede sind falsche und unaufrichtige Worte. Jakobus 5,12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter das Gericht fallet. Da zitiert er ja fast wortwörtlich seinen großen Bruder Jesus. Es geht also um falsche und unaufrichtige Worte. Es geht übrigens mal als Nebenbefund überhaupt nicht darum, dass Christen vor Gericht nicht schwören sollten. Manche verstehen diese Bibelstelle ja so, nein, schwören ist uns verboten in der Bibel. Nein, das ist es nicht. Vor Gericht ist das eine ganz, ganz andere Sache. Es geht darum, dass im Spätjudentum eine Atmosphäre herrschte, die voller Unaufrichtigkeit und voller Ja, man konnte einander einfach nicht mehr vertrauen. Die Menschen betrogen einander. Und was tat man dann? Man sagte, du pass auf, ich gebe dir das Geld morgen. Ich gebe es dir morgen. Nee, glaube ich nicht. Schwör. Ich schwöre, dass ich es dir morgen gebe. Nein, nein, das reicht nicht. Schwör auf dem Grab deiner Oma. Auf dem Grabe meiner Oma, morgen hast du das Geld. Ich schwöre beim Himmel, ich schwöre bei Gott, ich schwöre beim Tempel. Solche Dinge, das war total in die Sprache eingebaut. Ja, bedeutete gar nichts mehr. Nein, bedeutete gar nichts mehr. Alles, was nicht mit ganz vielen Schwüren untermauert war, konntest du sowieso nicht glauben. Und Wahrheit wurde total inflationär gehandelt. Und das Schwören wurde inflationär gehandelt. Also, wenn jemand das im Gerichtssaal ablehnt als Christ, aus Gewissensgründen, weil er das so verstehen möchte, habe ich auch Respekt vor und der Richter auch. Da geht dann auch was anderes. Aber ich sage mal so, das ist nicht, warum es geschrieben wurde. Darum geht es weder bei Jesus noch bei Jakobus. Sondern es geht darum, wie schlimm ist das denn, wenn wir hier rumschwören müssen und uns gegenseitig kein Wort mehr glauben können. Worte haben zerstörende Macht. Und ich glaube, die zerstörendsten Worte sind Lügen. Sie zerstören Vertrauen. Sie zerstören Liebe, sie zerstören Freundschaft, sie zerstören Gemeinschaft, da wo wir unaufrichtig miteinander umgehen. Und davor warnt uns Jakobus, euer Ja soll ein Ja sein, ein Mann deines Wortes, eine Frau deines Wortes, das Nein soll ein Nein sein. Falsche und unaufrichtige Worte sind ein weiteres Beispiel, wie viel Macht Worte haben können. So, und jetzt mal so auf der Zielgeraden möchte ich gerne noch etwas sagen, was mir in diesem Text am Anfang gefehlt hat. Ich dachte, Mensch, das ist doch nicht alles. Ich hatte ganz früh ein bisschen Mühe mit diesem Text und das ist ja gerade das Gute, wenn man als Prediger mal so quer durch die Bibel predigt, ist, man muss auch die Texte predigen, die einem Mühe machen. Man muss sich dem stellen, ist ja Gottes Wort, was wird denn hier gesagt? Und mir fehlte am Anfang, Klammer auf, ganz einfach, weil ich es übersehen hatte, mir fehlte so ein bisschen der Zusammenhang von Hand und Mund. Weil ich habe den Jakobus immer so verstanden, dieser Predigttext, als wolle er mich ermutigen, mich in das hoffnungslose Unternehmen zu stürzen, jetzt meine Zunge mit viel Disziplin zu zähmen. Dabei sagt er, die Zunge aber kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes, und gibt mir all diese warnenden Beispiele, was die Zunge da alle anstellen kann, aber sagt auch, kann kein Mensch zähmen. Ja, was sollen wir denn da machen? Was verschwende ich denn eure Zeit hier darüber, uns Gedanken zu machen, wie wir unsere Worte steuern und so, wenn das doch sowieso keiner kann? Luther hat es auch nicht verstanden. Deswegen sagt er auch, Sankt Jakobi hat keine evangelische Art an sich. Der macht nicht fröhlich. Ich hole für diesen Punkt nochmal etwas außerhalb von Jakobus aus, dann kommen wir dahin zurück und sehen, dass er es genauso auch weiß und sieht und eigentlich auch mehr als andeutet. Was macht Jesus anders als alle anderen Religionsstifter und Religionsfürsten und so? Jesus ist der Einzige, der Herzen verändern kann. Viele Religionsführer können Sehnsüchte in den Menschen wecken, edler zu sein, uneigennütziger zu sein, sozialer zu sein. Es gibt Leute, die können das in den Menschen wecken und ich sage auch nicht, dass das gar nichts erreicht. Aber letztendlich sein Herz richtig verändern, das kann keiner wie Jesus. Der Triumphzug des Gekreuzigten ist ein Siegeszug veränderter Herzen. Diesen Satz liebe ich so sehr. Gott kommt nicht und zwingt uns was auf, fordert Gehorsam ein mit seiner Allmacht im Anschlag, sondern Jesus kommt, wird Mensch, stirbt für uns, macht sich ganz klein, ja, und ist der Einzige, der uns kennt, der uns versteht und der unsere Herzen wirklich verändern kann. Also, lieber Bruder Jakobus, kann es doch jetzt nicht nur darum gehen, in diesem Text, sich mit aller Willenskraft zusammenzureißen, sondern es kann doch immer nur darum gehen, dass unsere Herzen verändert werden, oder? Jakobus sagt, dieses Übel, das zähmt kein Mensch. Na toll. Dann warten wir auf den Himmel. Dann packen wir es. Zähmt kein Mensch. Nein, das ist gar nicht, was er sagen will. Schau mal, dieser Gedanke mit dem Herz, ich glaube, der liegt hier drin. Noch einmal dieser Satz. Den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Die Schiffe werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, Das Ruder war ja die Zunge, hat er ja gesagt, aber es geht ja in diesem Bild nicht nur um das Ruder. Wohin die feste Hand des Steuermanns es haben will. Versteht ihr? Das Zaumzeug stellt er als Zunge dar. Das Ruder stellt er als Zunge dar. Aber er sagt, wir legen es ihnen ins Maul, dieses Zaumzeug, damit die Pferde dahin gehen, wo wir wollen. Der Steuermann packt das Ruder. Ja? So mit anderen Worten, die Zunge ist nicht sich selbst überlassen. Die Frage ist immer, wer ist der Steuermann? Und wer sind wir? Und da gibt's neutestamentlich eigentlich gar keine andere Antwort, außer, dass unser Herz verändert werden muss. Und das weiß der Jakobus. Dann fängt er an und sagt, habt ihr schon mal von einem Feigenbaum Oliven gesammelt? Oder eine salzige Quelle gesehen mit Süßwasser? Das ist ja alles in unserem Text, das weiß er ja. Ja, es sprudelt von hierhin drinnen raus. Und genau das ist ja auch das, was Jesus gesagt hat. Die Frage ist ja letztendlich, wenn wir uns Gedanken machen über richtiges und falsches Reden als Jünger Jesu, welche Schätze legen wir an in unserem Herzen? Was ist da drin? Jesus verändert unser Herz, aber wir kooperieren. Wir pflegen unser Herz. Ja? Jesus sagt einmal recht uncharmant, aber sehr treffend, Schlangenbrut. Das übrigens zu Juden zu sagen, Schlangen, unreine Tiere, ne? Das ist schon, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch übersetzen würde, ich lasse es auch einfach. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Ja, versteht ihr, es kann nicht darum gehen, jetzt nach Hause zu gehen, diese Predigt zu nehmen und zu sagen, was mache ich jetzt damit? Okay, ich will jetzt mal richtig aufpassen. Gut, wenn du aufpasst, gut, wenn wir unser Bestes tun, aber es wird das Problem nicht lösen. Jakobus sagt, kein Mensch kann die Zunge zähmen. Aber der Steuermann, wohin die feste Hand des Steuermanns es will. Und das ist dein Herz, das ist dein innerer Mensch. Der muss der Steuermann deiner Zunge sein. Der muss das Zaumzeug des Pferdes halten, damit es dir nicht durchgeht. Nur so kann es gehen. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid, sagt Jesus. Denn wes des Herz voll ist, des geht der Mund über. Ja? Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Wer also in seinem Leben die Entscheidung, die traurige Entscheidung getroffen hat, Bitterkeit zuzulassen, ja, Unversöhnlichkeit, wer Dinge sagt, ich werde nicht vergeben, zumindest muss der sich erstmal bei mir entschuldigen. Ja, und solche Dinge. Unversöhnlichkeit und Bitterkeit und dann wächst das. Und wenn der Name hochkommt, kommt dir die Galle hoch und so weiter. Du kannst mit deiner Zunge ringen. Du kannst dir Mühe geben. Kannst auch mal Teilsiege einfahren. Ja, aber Jakobus sagt, gewinnen kannst du am Ende nicht. Die Zunge zähmst du nicht. Das, was drin ist, das kommt raus. So, und das, was drin ist, hat ganz viel damit zu tun, was wir da reintun. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Schrott rein. Dann ist Schrott drin, dann kommt Schrott raus. Oder? Na? Gutes rein, Gottes Wort rein, Menschenliebe rein, Menschenverachtung raus, Menschenliebe rein. Ja? Und du wirst anders mit Menschen umgehen. Du wirst anders reden. Und du brauchst auch nicht die ganze Zeit irgendwie nur aufpassen, was ich sage. Nein, dein Herz liebt die Menschen. Und wird immer positive Dinge sagen, wird positiv über Menschen reden. Es hat mit unserem Herz zu tun. Jesus verändert unser Herz, aber, und das wissen wir, das ist Jüngerschaft, wir dürfen auch etwas mit unserem Herzen machen. Ja? Wir dürfen es füttern, also wir dürfen die richtigen Dinge reinbringen in unsere Gedanken. Für sie beten, darüber nachdenken. Ja? Der sich mit Menschenverachtung umgibt, das fängt bei dem an, was wir vielleicht in Filmen und Fernsehen angucken. Das geht weiter mit Witzen, die wir uns anhören auf dem Arbeitsplatz und die so menschenverachtend sind, ob rassistisch oder frauenfeindlich oder Menschen reduzieren, ja, über die wir da lachen und nachdenken und sie vielleicht weiter sagen, schaut mal, ist doch, ich meine das doch nicht gesetzlich. Alles, was ich möchte, ist, dass du verstehst, es geht nicht spurlos an dir vorbei. Ich habe so viele Papas und Mamas kennengelernt, die waren so streng mit den Kindern, was sie gucken durften. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu streng. Ja, da war alles okkult, außer Freddy der Esel fast. So, ne? Aber siehe da, wenn sie abends alleine waren kam eine ganz andere Liberalität ins Haus. Ja? Und ich habe manches Mal schon so gesagt, da wo ich die Freiheit hatte und nicht verletzen. Ich sage, ich denke, bei euren Kindern könnte da ein bisschen locker werden. Aber ich denke, bei euch könnte da ein bisschen enger werden. Ja? Du glaubst, dass du das angucken kannst? Gewaltverherrlichend und was weiß ich. Und das geht spurlos an dir vorbei. Schätzelein, wo kommst du denn her? Ist doch nicht dein Ernst. Das, was du ansiehst, das, worüber du nachdenkst, das, womit du dich füllst, lies mal Psalm 1. Ja, das macht doch was mit dir. Ja, das macht doch was mit dir. Und das Allerbeste ist es, wenn wir darauf achten, in unserem Leben genügend guten Input zu haben. Deswegen ist ja auch so eine gute Idee, dass ihr hier seid heute Morgen und zum Gottesdienst geht, dass wir Gottes Wort miteinander hören, dass das ein guter Input, dass wir darüber nachdenken, dass wir es mitnehmen, dass wir in der Woche was tun, um geistlichen Input zu haben. Wie auch immer, das muss ja nicht so eine klassische stille Zeit sein oder was, einfach nur Input und einfach ein bisschen dein Herz bewahren. Wisst ihr, wir Deutschen, wir sind ja ein sehr hygienisches Volk. Es gibt schon mal den einen oder anderen, da kann man Zweifel kriegen, aber so im Schnitt. Ne? Ich würde mal behaupten, jeder hat diese Woche schon mal in einem Badezimmer gestanden, oder? Ne? Wenn ich dann in dem Badezimmer die Schränke aufmache, wow, da steht ja ein Zeugs, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Und ja, so sind wir, ne? Mittelchen und Cremchen und Deodorant und Schminke und ne, was man alles so braucht. Ne? Sehr, sehr sauber. Auch in den Küchen, muss ich sagen. Alles blitzblank immer und Sagrotan und ne, Hygiene und ne. Keiner kommt immer auf den Gedanken, mit der Klobürste einen Topf zu schrubben in der Küche und so, was da lag und so. Wir sind da. Okay, es gibt Ausnahmen, aber. Warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Ist das nur ein Scherz? Nee, ich sage dir, warum ich diesen Ekel in dir hochholen will. Weil ich dir sagen will, es wäre für deine Seele sehr viel besser, den Topf in der Küche mit der Klobürste zu schrubben, als sich manches anzugucken, was wir uns im Fernsehen angucken. Ich möchte, dass wir diesen Bereich der Hygiene ein bisschen auf unsere Seele übertragen. Ja? Da kommt so viel Ekliges rein und wir sind da irgendwie ein bisschen hart geworden, denke ich manchmal. Und ihr wisst, ich hasse die Gesetzlichkeit. Ich hasse die Enge, ich hasse die Gesetzlichkeit, ich hasse das Richten, ich hasse das Urteilen übereinander. Das ist nicht mein Anliegen, sondern ich möchte von der ganz positiven Seite kommen. Verstehen wir doch bitte, welche Chance darin liegt, wenn wir unser Herz kultivieren. Und wenn du deine ganze Woche verbringst, nur Schrott rein, wenn du dann irgendwann redest und nicht gerade so die frommen 2 Stunden sonntags morgens, wo man sich mal zusammenreißen kann, sondern irgendwo, wo du verärgert bist und dein Herz kommt. Was kommt raus? Schrott kommt raus. Es geht nicht anders. Alles andere wäre ein Wunder. Und diese Wunder, die geschehen nicht. Jakobus sagt, es kommt kein Süßwasser aus einer Salzwasser, aus einer bitteren Quelle. Du kannst keine Oliven von einem Feigenbaum pflücken. Du kannst keine Feigen von einem Wein, von einer Rebe pflücken. Geht alles nicht, ja. So, von daher muss ich den Jakobus hier freisprechen von jeglichem Gedanken, der rüberkommen könnte, er habe das nicht verstanden und er will einfach, dass wir jetzt hier nur verkrampft und diszipliniert auf unsere Zunge achten. Nein, will er gar nicht. Er hat das sehr gut verstanden. Lasst uns gute Schätze anlegen. Gottes Wort, die Lebensschule Gottes, Vergebung lernen. Lasst uns jede Art der Menschenverachtung verachten. Bannen aus unserem Leben, nicht dulden. Uns mit positiven Worten über den Wert des Menschen füllen. Lasst uns diese kritische Grundhaltung, es gibt so manche Leute, die haben auch allen gegenüber so eine kritische Grundhaltung. Also jeder Mensch, normalerweise sagt man ja, also ich kenne ihn ja gar nicht, bei mir fängt der bei 0 an. So, ne? Aber es gibt auch Leute, die haben so eine kritische Grundhaltung, bei denen fängt jeder so bei -10 an. Ne? Man erwartet schon, man sucht schon und so. Lasst uns solche Leute nicht sein. Ja, lasst uns solche Leute nicht sein, sondern lasst uns so unser Herz überwältigen lassen von der Liebe Gottes und von seiner Menschenfreundlichkeit, uns davon anstecken lassen, dass jeder Fremde bei uns mindestens bei 10 plus anfängt. Wäre das nicht gut? Ein Vertrauensvorschuss hat. Hey, hier ist ein Mensch. Hier ist ein Mensch, hier ist jemand mit seinen Begabungen, hier ist jemand, für den Jesus gestorben ist, hier ist jemand, den Gott geschaffen hat, hier ist jemand, in den Gott Gaben und Dinge hineingelegt hat und so weiter. Lasst uns unser Herz kultivieren, das ist wichtig. Wenn wir es der Welt überlassen, wenn wir es dem Fernseher überlassen und vielen anderen Dingen überlassen, dann wird der Kampf mit der Zunge nicht zu gewinnen sein. Und so sag ich mal,
abschließend, hat ja dieses unruhige Gift, dieses unruhige Übel, die Zunge, eigentlich was Gutes. Jakobus sagt ja nicht viel Gutes über sie. Ich kann doch etwas Gutes entdecken. Was könnte das sein? Über die Zunge. Ja, sie kann Positives sprechen. Ja, okay, das klar, das sagt Jakobus auch. Ja, klar, das Positive sprechen, aber es gibt noch was Gutes. Sie ist eigentlich so eine Art Tacho oder so eine Art Anzeige oder Thermometer, für wo dein Herz steht. Möchtest du wissen, wo dein Herz steht? Dann hör dir mal zu. Hör dir mal zu, was du so redest und was du so sagst. Und dann kriege ich jetzt keine Schuldgefühle. Das geht gar nicht. Schuldgefühle helfen keine Menschen. Entsorg die. Ja, es geht darum, da rauszukommen. Und da ist dieses unruhige Übel, und gerade dass wir es nicht kontrollieren können, eigentlich richtig genial. Und wenn du die Wahrheit wissen willst über dein Herz, dann hör dir mal zu. Wie hart ist dein Herz? Naja, wie hart redest du? Wie ehrlich ist dein Herz? Was kommt denn daraus aus deinem Mund? Wie authentisch, wie ehrlich ist das denn? Na? Ist ja eigentlich eine, da kannst du ja was greifen. Das kann dir ja helfen. Und Gott wird uns helfen. Jesus verändert unsere Herzen. Amen. Wir dürfen Menschen werden, die Menschenliebhaber sind und die wie Jesus immer positiv reden. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal krasse Ansagen machen. Jesus hat ein paar, hier, Schlangenbrut und so, immer positiv reden. Ne? Also Jesus hat auch ein paar sehr klare Ansagen gemacht. Über, ja, gerade gegen Religiosität und Hartherzigkeit der Pharisäer und so weiter. Aber seine Worte waren immer gesalzen. Seine Worte waren immer voller Liebe. Ja. Gott wird uns helfen. Amen. 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 Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen.